Dyspraxie ist weltweit ein Thema, nur in Deutschland nicht. Mit diesem Satz startet die Webseite meiner heutigen Gästin Anja Gierken. Und wenn ich mich in Schule, aber auch so in meiner neurodivergenten Blase mal so umschaue und umhöre, dann bestätigt sich diese Aussage auch aus meiner Sicht. Über die Diagnose der Dyspraxie, die in Deutschland oft umständlich und auch nicht ganz so passenderweise als umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen gestellt wird, ist einfach sehr, sehr wenig bekannt. Und genau das möchte Anja ändern und hat mit Dyspraxie Online ein großes Informationsangebot und Netzwerk für Familien, für Pädagoginnen wie mich oder eben andere Interessierte geschaffen.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Liebe Anja, was ist denn so eine Sache, von der du möchtest, dass eine Person, die jetzt hier zuhört, das am Ende über Dyspraxie weiß, was diese Person vielleicht bis jetzt noch gar nicht wusste oder vielleicht noch nie gehört hat?
Also das größte Anliegen ist tatsächlich überhaupt von Dyspraxie schon mal gehört zu haben, um nicht zu sagen, das habe ich ja noch nie gehört, was ist das? Und dann eben diese Vermischung mit Dyskalkulie und Legasthenie und so, nee, wir sprechen hier über Dyspraxie, die motorische Geschichte, und dass es eben auch tatsächlich für die Betroffenen ein wichtiges Thema in ihrem Leben ist, wo oft der Leidensdruck, der vorhandene, verkannt wird, wo es dann immer nur abgeschwächt wird mit, ach, üb doch mal ein bisschen, streng dich mal ein bisschen mehr an, dass da das Bewusstsein da ist, nee, die laufen schon im oberen roten Bereich, die sind kurz vorm Kollaps und haben nicht noch mehr Kapazitäten, sich noch mehr anzustrengen und das einfach anzuerkennen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, an der Stelle. Darum sitzen wir heute auch hier. Und du hast es gerade schon gesagt, habe ich ja noch nie gehört, ist tatsächlich auch ein Satz, der mir dann oft gestellt wurde. Ich habe nämlich das Thema Dyspraxie in meinem Buch Ein Kopf voll Gold auch angerissen. Und so Formen wie ADHS oder das Autismus-Spektrum, Dyskalkulie, Legasthenie, das ist schon zum Glück ein bisschen bekannter, das ist auch gut so. Aber da war es eben genau dieser Satz. Habe ich ja noch nie was von gehört, was ist das denn? Wenn dir jemand diesen Satz stellt, was antwortest du ihm dann?
Dann sagen wir meistens so was wie, Dyspraxie ist eine lebenslang vorherrschende und bestehende Störung von Koordination, Wahrnehmung, Handlungsplanung, Motorik. Auch die Sprache kann betroffen sein. Also ein wirklich großes Systemkomplex, was den ganzen Menschen irgendwo beeinträchtigt.
Das, glaube ich, ist ein guter Rundumschlag. Ich habe auf deiner Seite gelesen, es kann so ganz konkrete Dinge betreffen, wie Schwierigkeiten beim Malen, Brotschmieren, Schnürsenkel binden, häufiges Stoßen oder auch mal so Probleme beim Einhalten so vorgegebener Strukturen. Das sind ja Merkmale, die gar nicht so leicht zu differenzieren sind, einmal von anderen neurodivergenten Formen. Das ist ja auch so ein Thema, dass da eine gute Diagnostik hin muss. Aber in so der Entwicklung eines Kindes gibt es ja wahrscheinlich immer mal eine Phase, in denen halt Schnürsenkelbinden noch nicht klappt oder in denen sie einfach ein bisschen, ich sag mal ganz salopp, tollpatschiger daherkommen oder in dem eben Malen nicht so interessant ist oder natürlich einfach noch gröber aussieht, als das dann im späteren Zeitpunkt so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Eltern gar nicht so leicht ist, gut zu differenzieren, was ist einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, gewöhnliche Entwicklungsphase. Also was ist wirklich etwas, was alle Kinder mal durchlaufen? Und ab wo ist der Moment, in dem Eltern genauer hinschauen müssen und den Moment eben nicht verpassen, du hast ja über Leidensdruck gesprochen, den Moment nicht verpassen, wo ein Kind schon merkt, hey, irgendwie ist da was anders bei mir oder Eltern unsicher werden. Was ist so eine gute Stütze, um eben genau diesen Moment nicht zu verpassen?
Also ich finde, Eltern haben eigentlich ein ganz gutes Bauchgefühl, wenn sie merken, ja, kann sein, dass es jetzt einfach mal gerade eine blöde Phase ist. Aber wenn diese Phase überhaupt nicht endet und sich durch alle Bereiche durchzieht, dann kommt es schon bei den Eltern so im Bauch an, so, ich weiß nicht, irgendwas ist da nicht richtig. Und wenn sie dann mit dem Kinderarzt sprechen, weil U-Untersuchungen sind ja schon relativ regelmäßig,
ja,
da ist es dann immens wichtig, dass der Kinderarzt mitmacht und den Eltern zuhört und die Eltern auch ernst nimmt und sagt, okay, das ist ja jetzt kein neues Thema. Wir gucken mal. Kinderärzte sehen die Kinder ja in der Regel öfter als nur zu den U-Untersuchungen. Und optimal wäre es dann natürlich, wenn man zwischendurch auch immer wieder darüber spricht, was gerade nicht so nach Plan läuft. Und da ist halt schon der erste große Haken, dass die meisten Kinderärzte dann aussteigen aus diesem Prozess und sagen, nö, ist nix. Kann ich nichts mit anfangen, kenne ich nicht, will ich nicht. Da einfach die Eltern ernst zu nehmen, das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir auch immer wieder zu hören bekommen. Ja, aber unser Kinderarzt, der gibt uns keine Verordnung für Ergotherapie, der gibt uns keine weitere Verordnung für Logopädie, wir müssen kämpfen. Der gibt uns keine Überweisung zu einem SPZ, um da nochmal genauer zu gucken. Da ist noch ganz viel Optimierungsbedarf.
Also im besten Fall spreche ich das vielleicht auch schon bei so dem ersten Bauchgefühl mal in meiner kinderärztlichen Praxis an und bleibt dann auch im Prozess, das immer wieder auf den Tisch zu bringen. Hast du so ad hoc einen Tipp, was man machen kann, wenn das in der Praxis eben nicht ernst genommen wird oder da dieses Wissen gar nicht vorhanden ist? Haben Eltern dann überhaupt eine Chance, auf einen guten Diagnoseweg zu kommen oder Unterstützung zu finden?
Es ist auf jeden Fall schwierig. Ich meine, man kann, wenn jetzt die Sprache mit betroffen ist, und man sagt, ich möchte jetzt mein Kind von einem Logopäden testen lassen, weil Logopäden und Ergotherapeuten sind da einfach auch gute Helfer in dem Moment, die eben in der Diagnostik mit unterstützen können, die Tests und Verfahren haben. Wenn dann ein Therapeut einen entsprechenden Hinweis in einem Therapiebericht gibt, wo die Ärzte dann drauf aufspringen können, weil natürlich ist eine Diagnosestellung Hoheitsgebiet der Mediziner. Das dürfen Therapeuten ja gar nicht. Ja. Aber es hat nochmal ein anderes Gewicht, als wenn eine Mama sagt, ich habe das Gefühl, dass, als wenn ein Therapeut ist, es gibt starke Hinweise auf.
Ja.
Und Logopädie kann man eben auch zum Beispiel über einen Zahnarzt mitkriegen. Vielleicht ist der offener. Also irgendwie über die Hintertür da dran zu kommen. Aber wenn man keinen Arzt hat, der dann irgendwie eine Verordnung ausstellt, dann wird's echt schwierig. Da hilft nur Hartnäckigkeit. Ein Arztwechsel ist leider in der Regel sehr schwer bis gar nicht möglich, weil, also zumindest hier bei uns in der Region, haben die Kinderärzte alle Aufnahmestopp. Die nehmen nur die Erstgeborenen, Neugeborene. Wenn es Geschwister gibt, ja, sie haben doch schon einen Kinderarzt, gehen sie dahin. Also es ist echt, ja, ich weiß nicht, ob es in anderen Regionen besser ist, aber hier ist es ganz schwierig.
Ich glaube, das ist gar nicht so ein untypisches Bild momentan, leider, ne? Und vor allen Dingen hat man ja auch gar nicht die Garantie, dass die nächste kinderärztliche Praxis sich dann mit dem Thema besser auskennt. Ne? Deswegen finde ich den Tipp Richtung Zahnärztin oder Zahnarzt schon mal ganz, ganz gut. Letztendlich, das wäre jetzt auch schon mal ein Tipp an dieser Stelle, wenn jemand tatsächlich jetzt auf diese Information stößt und denkt, ach, das könnte es ja bei meinem Kind sein, ich habe immer in andere Richtungen gedacht, dann findet man ja zum Beispiel auf deiner Seite auch schon mal eine gute Anlaufstelle und erstmal auch so Informationen, die gut an die Hand nehmen, einen Austausch mit anderen Eltern. Und ich finde, auch das gibt ja schon so erste Sicherheit, ne, erste Möglichkeiten zu sagen, oh, wie geht ihr denn mit solchen und solchen Situationen um? Sagen wir mal, wir treffen auf eine Praxis, die dem Thema gegenüber aufgeschlossen ist, sich vielleicht sogar im besten Fall ein bisschen auskennt und ein Diagnoseweg darf starten. Wo genau könnte man das diagnostizieren lassen?
Also es ist auf jeden Fall ein multiprofessionelles Team, was man da braucht. Da gibt es ja die AWMF-Leitlinie für UEMF. Da steht genau drin, wie es funktioniert. Das heißt, man braucht halt neben den Medizinern auch diverse Therapeuten, die dann verschiedene Tests machen. Also es gibt jetzt nicht diesen einen Test, der sagt, fällt der so aus, dann ist es das, sondern es ist halt wirklich ein ganz großer, bunter Blumenstrauß an verschiedenen Tests. Es sind unfassbar viele Fragebögen. Für das Kind ist es natürlich auch vielfach frustrierend, weil es ist eher ein Ausschluss als eine tatsächliche Diagnostik, so wie man jetzt sagt, okay, wir nehmen mal Blut ab und dann sehen wir, da ist das und das. Also ist es diese Diagnose. Das fehlt leider. Und das macht es halt auch nochmal schwierig, auch in der Abgrenzung zu ADHS, Autismus. Da gibt es halt sehr viele Überschneidungen. Das ist nicht scharf voneinander abzugrenzen. Und oft läuft es ja auch ineinander. Ungefähr die Hälfte der Kinder haben Läuse und Flöhe.
Ja, das habe ich in den letzten Folgen schon öfter gehört. Ne? Das ist ja auch was mit den neuen Diagnosewegen, ne? Mit der ICD-11, die dann kommt, auch ein bisschen leichter vonstatten gehen soll, nochmal besser zu gucken, wo gibt's vielleicht eine Kombination, gleichzeitig aber auch zu gucken, wo unterscheidet sich was voneinander. Da ist in Deutschland in ganz vielen neurodivergenten Formen die Forschung und auch diese Diagnostik echt weit hinter dem, was in vielen anderen Ländern der Forschungsstand schon ist. Ne? Das sagst du ja auf deiner Seite auch, dass Deutschland da wahnsinnig hinterherhinkt. In anderen Ländern gibt's Schulen für Kinder, die eine Dyspraxie haben. Und da ist das einfach schon deutlich verbreiteter und auch das Wissen verbreiteter. Und vielleicht legen wir hier einen kleinen oder geben wir ein kleines Mosaiksteinchen rein, um das ein bisschen zu ändern.
Das wäre doch mal schön.
Das ist allerdings so, ja.
Ja.
Wenn man jetzt doch diesen Weg erfolgreich hinter sich gebracht hat und einfach Klarheit bekommen hat, worum es beim eigenen Kind geht, dann ist eine ganz große, ja, ich sag mal, Hemmschwelle von ganz vielen Eltern, aber auch von PädagogInnen, diese Frage, ja, aber wie erkläre ich denn jetzt dem Kind, was da vorliegt, ne? Weil wir können natürlich irgendwie Fachbegriffe googeln und können den ein oder anderen Text dazu lesen, Kinder merken, weil das ja auch einfach nichts mit irgendwie einer intellektuellen Fähigkeit zu tun hat. Die haben ja ganz gewöhnliche intellektuelle Fähigkeiten und checken sehr wohl, irgendwie sind Dinge bei mir anders als bei den Kindern, die ich so drumherum beobachte. Und die wollen schon auch wissen, was ist denn jetzt, ne? Was, jetzt habe ich da irgendwie so Gespräche geführt und dies und das gemacht. Hast du da so ein Bild, was du vielleicht nutzt oder eine Möglichkeit, gut mit Kindern darüber zu sprechen?
Also es ist eine sehr schwierige Frage tatsächlich, wo ich auch immer wieder versuche, wo sind denn jetzt die Erklärungsmuster, die Möglichkeiten? Also für Eltern, für Erwachsene habe ich ein super Bild, um denen das zu erklären, wie es funktioniert. Aber bei Kindern ist es auch wirklich so ein bisschen altersmäßig sehr schwierig. Das, was mir am besten bisher gefällt, ist die Geschichte mit falsche Verdrahtungen. Mhm. Das heißt, wenn man so einen riesen Knäuel hat von Kabeln und man muss die richtig in die richtigen Stecker zusammenbringen. Und dass das nicht funktioniert, weil 20 schwarze Kabel durcheinander laufen. Wenn es jetzt 20 verschiedene Farben wäre, wäre das ja einfach, aber das ist es nicht.
Ja.
Das ist so das Bild, was mir noch am besten gefällt. Aber ich bin noch nicht so 100% davon überzeugt.
Was ist das Bild, was du für Eltern benutzt?
Das ist das Thema Führerschein. Das heißt, die meisten Menschen erinnern sich ja noch ziemlich gut, wenn sie das allererste Mal sich in ein Auto setzen, dann auch tatsächlich eher an die ältere Generation, wo es dann noch Schaltwagen gab und dann gibt es noch einen Schoke und dann gibt es 1000 Hebel und Schalter und Knöpfe und Spiegel und oh mein Gott, wo fange ich an? Ich muss also die Füße koordinieren, ich muss mit Kupplung kommen lassen, muss aber auch gleichzeitig alles im Blick haben. Uff. Und heute setzt man sich ins Auto, startet und fährt los, ohne nachzudenken. Und Kinder mit Dyspraxie bleiben immer in diesem ersten Moment, ich setze mich zum ersten Mal ins Auto und muss alles mir erstmal sortieren und einen Überblick verschaffen und alles im Blick halten und alles ganz bewusst im Blick halten, weil einfach die Automatisierung fehlt.
Ja. Und dann auch diese Überforderung am Anfang, ne? Okay, jetzt denke ich gerade ans Kupplungspedal. Aber ach Moment, ich muss ja auch noch eine andere Tätigkeit gleichzeitig machen.
Habe ich die Spiegel schon eingestellt?
Ja, genau. Das ist ein super gutes Bild. Und ich habe gerade so, während du erzählt hast, überlegt, ob man nicht in eine ähnliche Richtung bei Kindern gehen könnte, ne? Indem man eben schaut, was können die zum Beispiel mittlerweile zu dem Zeitpunkt, wo eine Diagnose steht oder wo so ein Begleitungsweg beginnt, was können die zu dem Zeitpunkt schon richtig gut? Und dann auch von dort wieder zurückzugehen, zu gucken, es gab mal einen Punkt, da hast du das zum ersten Mal gemacht. Weißt du noch, wie sich das angefühlt hat? Also letztendlich finde ich dieses Bild total spitze, weil ich glaube, da kann sich jeder sehr gut reinfühlen und auch in diese Überforderung, in diesen Lernprozess, der da dranhängt. Und vielleicht kann man das bei Kindern ja auch irgendwie nutzen, dieses Bild halt nicht mit dem Führerschein, aber vielleicht mit einer anderen Tätigkeit, die jetzt viel, viel leichter ist, als sie mal war.
Also was auch eine schöne Tätigkeit ist bei Kindern, ist Schreiben. Ja. Nimm einfach mal einen Stift und schreib los. Ja, wo ist der Zettel, auf den ich schreibe? Wo ist der Stift, auf den ich schreibe? Wie fest muss ich den Stift halten oder wie nehme ich den Stift überhaupt in die Hand, dass die Mine aufs Blatt zeigt? Wie fest muss ich ihn halten, dass er mir nicht wegfällt? Ich mir aber auch nicht die Finger breche. Wie fest muss ich aufdrücken, damit das Blatt nicht kaputt geht, aber trotzdem Farbe auf das Papier kommt? Und da muss ich ja noch drüber nachdenken, wie sieht denn nochmal dieser Buchstabe aus, damit er auch so aussieht, dass andere wissen, was ich da schreibe. Ja. Und dann soll ich auch noch Inhalt bringen. Und an die Punkte und Punkte am Ende und am nächsten Satz anfangen, wieder groß anfangen zu schreiben und dann noch diese verschiedenen Linien einhalten mit Keller und Dachboden und Erdgeschoss und uff.
Letztendlich machen Kinder da den auch eine Art Führerschein, ne? Den Schreibführerschein an der Stelle. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Ich bin ja selbst Lehrkraft und irgendwie weiß man natürlich, was das für ein unfassbar komplexer Prozess ist, Schreiben zu lernen, sowohl eben einfach nur von der Mechanik her, von der Technik her, als dann eben irgendwann auch Inhalt und Rechtschreibung und Motorik, die da dranhängt, ne? Es ist nochmal ein gutes Bild, das im Grunde genommen ist, wie das erste Mal in so ein Auto einzusteigen und da zu sitzen, oh, da muss ich aber ganz schön viel gleichzeitig machen und hier sind ganz schön viele Schalter zu bedienen. Das finde ich, das nehme ich sehr mit. Das finde ich total gut. Du bist ja, vermute ich einfach mal, mit sehr vielen Familien in Kontakt, die einfach ein Kind mit Dyspraxie haben. Jetzt hat natürlich jede Familie irgendwie eine individuelle Situation. Das ist der Sache geschuldet, ne? Gibt es da aber vielleicht so Dinge, wo du sagst, naja, diese Herausforderung sehe ich im Grunde genommen schon irgendwie bei allen Familien. Gibt es da irgendeine Art roten Faden?
Also spontan fällt mir natürlich Lieblingsthema Schule ein.
Ich hab's befürchtet.
Weil Schule ist einfach, man muss es leider sagen, eine Vollkatastrophe. Das Schulsystem ist nicht für Neurodivergente und erst recht nicht für Dyspraxiekinder ausgelegt. Mm. Auf gar keinen Fall.
Ja, das
und das ist einfach das größte Problem, was ich sehe. Und früher oder später erwischt es halt alle. Und bei Dyspraxie, wenn es jetzt nicht die Sprache, die sieht man natürlich früher schon, aber so erst im Schulalter macht sich dann eben Dyspraxie auch bemerkbar. Vorher ist es ja auch gar nicht vorgesehen, dass man es schon so diagnostiziert.
Mhm. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, ja.
Die noch keine schulpflichtigen Kinder haben, haben jetzt schon Horrorvorstellungen, wenn es in die Schule geht. Manche sind ganz glücklich, vorher schon ganz viele Dinge, so wie Schulbegleiter oder sowas mitzunehmen, stoßen dann aber auf die Widerstände in den Schulen. Nein, also Schulbegleiter, ist Wachhund, zweite Mama und wird abgelehnt. Mhm. Und die sehen gar nicht den positiven Effekt, den das hat für die Kinder.
Du hast ja eben schon gesagt, dass vor allen Dingen, oder nicht vor allen Dingen, aber zum Beispiel das Schreibenlernen ein großer Knackpunkt sein kann für diese Kinder. Gibt's weitere Dinge, wo sie wahrscheinlich einfach andere Hürden zu überwinden haben als meinetwegen neurotypische Kinder?
Es fängt ja schon an, so im Alltag. Waschen, anziehen, am Essentisch. Ja, also es ist, sieht immer aus wie am Schlachtfeld auf dem Tisch, egal wie, dann fällt was um, dann wird was rumgekleckert, dann fällt was auf den Fußboden. Die Hände sind bis zum Ellenbogen mit Butter beschmiert, anstatt dass es auf dem Brot landet. Also ja, Dosierung von Getränk eingießen, Handhabung von Besteck ist sehr schwierig. Also alles, was so komplexe Dinge sind, wo nicht Betroffene nicht drüber nachdenken, sondern es einfach tun.
Ja, das geht, glaube ich, in ganz vielen neurodivergenten Formen den Familien so. Ne? Dass unsere Therapeutin hat mal zu uns gesagt, verabschieden Sie sich vom Selbstverständlichen. Und ich finde, das ist egal, um welche Form der Neurodivergenz es am Ende geht, es bringt viele Dinge auf den Punkt. Ne? Viele Sachen, wo andere Familien überhaupt nicht die Vorstellung davon haben, dass es überhaupt ein Thema sein kann, weil das passiert halt einfach, die können ein ganz, ganz großes Thema in diesen Familien sein. Und von daher finde ich das einfach nochmal einen sehr wichtigen Impuls. Und wenn ich das jetzt höre, ne, Besteck und Eingießen und all diese motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die da dran hängen, und dann denke ich an so Überschriften wie unsere Erstklässler und Erstklässlerinnen können ja nicht mal mehr schneiden und kleben. Wenn das schon die Haltung ist, die man gegenüber der breiten Kindermasse hat, ne, dann kann man sich ungefähr vorstellen, mit was diese Familien und speziell dann eben die Schulkinder konfrontiert sind, wenn sie da nun auch noch einen speziellen Unterstützungsbedarf haben. Vor allen Dingen, das habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, habe ich das Gefühl, dass es auch in der Haltung der Lehrkräfte, ich sag mal, Potenzial nach oben gibt, ne?
Oh ja.
Anzuerkennen, dass da nicht eine Familie zu wenig geübt hat oder keine anregende Umgebung für die Kinder geschaffen hat, sondern dass da wirklich etwas ist, wofür weder Eltern noch Kind Schuld tragen. Das ist ja ein großes Thema in diesen Familien, ne? Schuld und schlechtes Gewissen. Deswegen an dieser Stelle, glaube ich, tun wir Lehrkräfte eh ganz gut, wenn wir, egal um was es geht, einfach unsere Haltung öffnen und uns auf das einlassen, mit dem Kinder kommen und uns auch auf das einlassen, was Eltern sagen. Ne? Die haben einen gewissen Erfahrungsweg hinter sich, wenn die zu uns kommen. Jetzt hast du ja schon durchblicken lassen, dass du nicht so ganz begeistert bist von unserem Schulsystem. Du hast jetzt ja hier die Möglichkeit, Lehrkräfte zu erreichen. Was kann eine Lehrkraft, fangen wir mal klein an, was kann eine Lehrkraft direkt, wenn die morgen wieder in den Unterricht geht, vielleicht schon anders machen, als es jetzt tut, um diese Kinder ein bisschen besser zu unterstützen?
Wo fange ich an? Also ich weiß von vielen Eltern, dass sie sich unheimlich viel Mühe geben in der Kommunikation mit den Lehrkräften, denen unsere Flyer, Broschüren, unsere Internetseite nennen und sagen, hier, wir haben die Diagnose. Bitte einfach nur mal drauf gucken und es annehmen.
Ja.
Und jetzt gerade gestern hatte ich dann wieder in der WhatsApp-Gruppe kam ein Foto, so viel zum Thema, unsere Lehrerin sagt, sie weiß alles über Dyspraxie. Es stand drauf, sauber schreiben, Ausrufungszeichen.
Hm.
Danke.
Wow.
Ja, genau.
Oh, ja.
Das ist einfach so frustrierend.
Ja.
Ne, und es geht auch anders. Eine andere Mutter hat dann erzählt von ihrem Kind neue Schule. Sagte, ja, deine Schrift ist herausfordernd, aber ich werde deine Geheimschrift werde ich entziffern. Es wird mir gelingen. Ne. Also finde ich ja. Eine ganz tolle Einstellung.
Ja.
So einfach ja. Positiv. So, wenn Lehrkräfte nicht gerade an der Tafel und für Kinder schreiben. Viele haben eine ganz furchtbare Sauklaue, muss man ja mal so deutlich sagen.
Ja, ich finde einfach auch da blickt das Thema Haltung wieder so durch. Ne? Mhm. Einfach diesen Kindern verständnisvoll begegnen, ne? Und schon auch irgendwie sagen, naja, wir können das weiterentwickeln, ne? Und wir gucken mal, wie weit du kommst. Und ich tue das, was nötig ist, damit du weiterkommen kannst.
Ja.
Aber ich nehme jetzt einfach die Stufe an, auf der das momentan steht, weil man einfach die Haltung hat, das Kind gibt schon sein Bestes. das, was in dem Moment eben einfach gerade möglich ist. Mit dem Unterstützungsstand, mit dem Therapiestand, mit dem Entwicklungsstand, der einfach gerade da ist. Und das ist hoffentlich auch nochmal ein guter Reminder für Lehrkräfte, da mal kurz zu checken, ja, habe ich diese Haltung wirklich immer? Steht bei mir dann doch ab und zu drunter, ach, das kannst du ordentlicher? Oder schreibe ich ein kleines Herzchen über den einen Buchstaben, der einfach schon so viel besser aussieht nach einem Übungsprozess, als das vielleicht vor 3 Monaten der Fall war oder so, ne? Also wohin richte ich meinen Fokus? Gibt es zum Beispiel in der Gestaltung des Klassenzimmers oder in der Unterstützung im Sportunterricht irgendwas, was du mitkriegst, was gut hilft oder da hilfreich sein kann für diese Kinder?
Da ist auf jeden Fall natürlich, je kleiner die Klassen, desto besser. Je kleiner die Schule, desto schöner. Ist natürlich schwierig in der Umsetzung. Aber so eine gewisse Reizminderung, vielleicht ist es dann ja auch ganz schön, wenn man die Klasse versucht mitzunehmen, dass man dem doch oft auftretenden Mobbing schon vorgreift, dass man so versucht, einen Perspektivwechsel im Miteinander hinzukriegen. Ich meine, wir haben auch ja nicht ohne Grund unsere Bullshit-Bingo-Karten entwickelt, wo man dann einfach auch nochmal so, ja, nee, einfach mal erst nachdenken, bevor man was sagt.
Ja.
Einmal kurz, möchte ich in der Rolle des Kindes das jetzt hören, wo ich doch eigentlich weiß, der gibt schon sein Bestes. Und die Kinder sind hochmotiviert, die wollen. Und sind selber natürlich am frustriertesten, wenn es überhaupt nicht funktioniert. Also es ist, wenn man dann auch so, die Teenager haben es ja sowieso schon schwierig. Die wissen mit sich ja so schon nicht, was bin ich, nicht Fisch, nicht Fleisch, keine Ahnung, alles ist doof und ich komme gar nicht klar. Wenn dann noch so eine Baustelle oben reinkommt, ja.
Ja, ja.
Also unser Sohn ist jetzt mittlerweile 21, der wird bald 22. Da bin ich heilfroh, dass wir diese Phase mit 13, 14, 15, 16 hinter uns haben, weil das war wirklich schwierig.
Das glaube ich sofort. Ja, gerade wenn wir so in die Jugendphase gehen, dann erlebe ich im Austausch mit anderen Familien, egal welcher neurodivergenter Form, oft, dass da so eine Phase kommt, wo schon nochmal eine gewisse Ablehnung gegenüber der eigenen Diagnose erfolgt. Ich will das nicht haben, man möchte einfach so sein wie alle anderen. Und das, was du sagst, so Mobbingstrukturen und Mobbing-Dynamiken vorbeugen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und meine Erfahrung ist, dass je früher eben so Antworten da sind, je früher ein Kind, eine Familie oder auch die Klasse eine Chance hat, einen guten Bezug dazu aufzubauen, offen damit umzugehen, zu sagen, ich mache zum Beispiel sehr gute Erfahrungen damit, wirklich mit Diagnosen offen umzugehen. Im Klassenzimmer, auch mit Schwächen und Unterschieden offen umzugehen. Auch, ich bin Vorbild, auch mit meinen eigenen, ne? Indem ich zum Beispiel sage, oh, heute hatte ich keinen guten Tag oder das ist mir gerade nicht gut gelungen. Tut mir total leid, dass ich heute einfach mies drauf war. Ne? Es gibt ja tausend Dinge, die auch mal nicht gut laufen können und einfach sichtbar machen. Jedes Kind hat irgendwo einen Bereich, in dem es Unterstützung braucht und in dem Dinge nicht so einfach klappen. Und bei manchen hat das sogar auch einen Namen, bei manchen eben nicht. Das wirklich sichtbar zu machen und einen Raum zu schaffen, in dem da nicht mehr der Scheinwerfer drauf ist, ne? In dem eben so Material zur Reizminderung, meinetwegen so Abschirmwände, Kopfhörer, wie auch immer, nicht immer nur so für einzelne Kinder ganz speziell zur Verfügung stehen, weil das ganz oft auch nochmal den Scheinwerfer darauf richtet und die fühlen sich in der Regel schon genug unterm Scheinwerfer, dann hat man von Anfang an so ein ganz gutes Fundament, dass diese Kinder eine Chance haben, in einem ganz guten Bezug zu ihrer Diagnose aufzuwachsen. Dann gibt es meist trotzdem irgendwann diese Jugendphase, wo man davon vielleicht mal kurz nichts hören möchte, aber dann ist das so eine Phase, wo man sagt, oh, jetzt ist auch mal gut damit. Und wenn da dann diese Settings in Schule so sind, das kriege ich von vielen Schulen, von vielen Lehrkräften, die an weiterführenden Schulen sind, zurückgemeldet, wenn man da Angebote einfach selbstverständlich für alle zur Verfügung stellt, dann hat man auch nicht wieder diese Sonderrollen, die man so schafft, weil ein Kind kriegt dann irgendeine Entlastung in Anführungsstrichen. Das finden die anderen dann unfair. Wieso darf denn der und ich nicht? Und naja, an wem lassen sie diesen Frust, der ja irgendwie auch systemisch gemacht ist, aus? Natürlich an der Person, an die sie am leichtesten kommen, nämlich den Jugendlichen, die Jugendliche, die das betrifft. Ich glaube, dass neben so einfachen Hilfsmitteln wie eben so einem Kopfhörer, irgendwas zur Reizminderung, ist vor allen Dingen wichtig zu gucken, ist das hier ein Rahmen, in dem jedes Kind mit seiner Unterschiedlichkeit sich erstmal so weit wohlfühlen kann, nicht dauernd auf einem Präsentierteller ist. Und gerade, ich habe bei euch gelesen, dass diese Kinder ganz schnell auch in Konflikte verwickelt werden, weil sie einfach auch in ihrer Körperinteraktion mit anderen vielleicht nicht neurotypisch auftreten, ne? Dann doch mal anrempeln, irgendwie über irgendwas stolpern, vielleicht was kaputt machen, was sie sich gerade ausgeliehen haben oder so. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und erst recht dafür finde ich wichtig, von vornherein, sofern das möglich ist, offen mit diesen Dingen umzugehen, damit klar ist, hey, das ist hier keine Absicht, ne? Und so können wir dann darüber sprechen, wenn sowas passiert, damit einfach Kinder einordnen können. Also auch die Mitschülerinnen und Mitschüler, was da eben passiert. Ja.
Also ein ganz großes Thema ist ja auch zum Beispiel Laptop-Nutzung in der Schule.
Ja.
Für die Kinder ist das Schreiben ja ein unfassbar schwerer Prozess. Hatten wir ja eben schon, wie komplex das ist. Und wenn sie dann nicht mehr schreiben, sondern tippen dürfen, dann sind ja zum Beispiel auch so unleserliche Handschrift und dadurch, ich kann es nicht lesen, also ist es falsch, ausgehebelt. Wenn dann aber immer noch die Haltung ist, nee, wieso darf der einen Laptop nutzen und ich nicht? Das ist ja voll gemein. Das ist eine volle Bevorzugung. Oder auch ein ganz großer Klassiker. Ja, für Hausaufgaben kannst du es machen, meinetwegen hier in der Schule auch, aber die arbeiten, die schreibst du mit dem Stift.
Dann, wenn es drauf ankommt, ne?
Da sage ich dann immer allen Eltern, wenn das eure Lehrkräfte sagen, ich bete für euch, dass sie eine Brille tragen, dann sagt denen so, und sie nehmen jetzt bitte die Brille ab, weil für Prüfungen und so im Unterricht und im Alltag brauchen sie die Brille ja nicht.
Ja.
Und die Brille, da fragt niemand nach, dass man die in einer Prüfung oder ein Hörgerät, dass man das wegnehmen muss. Und der Laptop ist nichts anderes als eine Brille oder ein Hörgerät für die Kinder. Das ist keine Bevorzugung.
Nee, es ist der Ausgleich von einem Nachteil. Das finde ich so wichtig, ne? Es ist keine Vorteilsverschaffung, sondern der Ausgleich von etwas, was von vornherein unfair ist. Mhm. Ne, man versucht ja nur irgendwie eine gleichwürdige Ebene herzustellen. Und ich finde, das kann man schon mit Kindern. Ich arbeite ja wirklich mit jungen Kindern zusammen in der Grundschule. Denen kann man das echt gut begreifbar machen. Manche Dinge sind für alle da. Kopfhörer, Sichtschutz, Fidget Toys, was auch immer. Das können alle Kinder nutzen. Und dann gibt es manchmal so Dinge, nicht alle Kinder brauchen eine Brille. Es gibt manchmal Dinge, die wirklich ganz spezielle Kinder zur Unterstützung brauchen. Wichtig ist, glaube ich, dass Kinder prinzipiell das Gefühl haben, in dem, was ich brauche, werde ich auch gesehen. Und wenn so Kinder sagen, was der kriegt, ist aber unfair, dann steckt dahinter ganz oft die Botschaft, und das ist deswegen unfair, weil ich das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen in dem, was ich brauche. Und ich glaube, dagegen zu steuern heißt, dass wir überhaupt mehr so bedürfnisorientiertes Lernen, ne, so überhaupt diese Bedürfnisse von Kindern in Lernsituationen wahrnehmen, das muss mehr in die Schulen. Ne? Das ist nie nur so eine kleine Stellschraube, die man bei einer neurodivergenten Form stellt. Du hast es am Anfang eigentlich gesagt, das Schulsystem ist gar nicht darauf ausgerichtet, diese Kinder wirklich gut begleiten zu können. Da fehlt es einfach noch an ganz vielen Stellen. Und eine dieser Stellschrauben ist, alle Kinder gut zu sehen. Wenn ich mich gut gesehen fühle und das Gefühl habe, ja, das, was ich brauche, bekomme ich. Ich kann mich aber auch an den Stellen wirklich einbringen, wo ich eine Stärke habe, dann entsteht gar nicht so sehr die Dynamik, immer ständig nach links und rechts zu gucken, was der jetzt aber darf und ich nicht und die aber darf und ich wieder nicht. Ich habe einige Dinge in meiner Klasse, die wirklich nur einzelne Kinder bekommen, weil die das ganz speziell brauchen. Und das ist überhaupt kein Thema mehr. Und da müssen wir irgendwie hinkommen. Und ich hoffe, dass diese Folge jetzt ein kleiner Wachrüttler in diese Richtung ist. Gibt es noch etwas, das du abschließend unbedingt loswerden möchtest zu diesem Thema, das dir so am Herzen liegt?
Ja, also das Wichtigste ist wirklich das Ernstnehmen vom Gegenüber. Ja. Und das nicht abtun als, ach, wir haben mal wieder eine neue Modediagnose. Oder so dieses Vergleichende, ja, mein Kind war auch bei der Ergotherapie, danach war alles kein Problem mehr. Oder wenn Kinder eine VED haben, ja, hast einfach nicht genug vorgelesen und nicht genug gesungen. Mhm. Solche versteckten Vorwürfe, offene Vorwürfe, dass man die sich einfach lähmt.
Ja, das finde ich auch einen so wichtigen Punkt. Ne? Wir haben es vorhin schon mal kurz gehabt. In diesen Familien, da herrscht so viel unnötiges Schuldgefühl, so viel Selbstzweifel. Habe ich da als Elternteil oder als Eltern selbst dran schuld? War ich das? Habe ich zu wenig? Habe ich zu viel? Habe ich zu spät, zu früh? Was auch immer. Und solche Vorwürfe hauen natürlich in diese Kerbe, die ohnehin da ist und sind völlig, völlig unnötig.
Also das sage ich eigentlich auch immer allen, die dann sagen, boah, ich will die Ursache wissen und ich will die Geburtsklinik verklagen, weil vielleicht liegt es ja doch daran. Richtet eure Aufmerksamkeit nach vorne. Den Status quo könnt ihr nicht rückwirkend verändern. Ihr könnt nur mit der Situation jetzt umgehen und versuchen, dass es nach vorne besser wird und nicht rückwärtsgewandt leben. Weil wenn man das für sich erstmal so erkannt und angenommen hat, das ist ein ganz langer, schwieriger Prozess, auch für Eltern, das so anzunehmen. Ja, ich muss das eine oder andere einfach mal über Bord werfen oder nach hinten schieben. Irgendwann kommt es ja vielleicht doch, dass es sich noch gut entwickelt. Man weiß ja nicht, unsere Kinder sind einfach ganz tolle Kinder mit vielen tollen Fähigkeiten, die manchmal sehr verschüttet sind. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann man einfach wirklich guten Gewissens und mit Spaß und Freude und Zuversicht nach vorne blicken. Es ist keine Diagnose, wo man sagen muss, oh mein Gott, die Welt geht unter, es reißt mir den Boden unter den Füßen weg. Nee, es ist blöd, es ist anstrengend, ja, aber es ist keine Vollkatastrophe. Es ist nur eine kleine Katastrophe.
Das ist jetzt ein sehr zuversichtlicher Ausblick. An der Stelle ist mir in meiner Recherche, fällt mir gerade ein, Daniel Radcliffe begegnet, der Schauspieler von Harry Potter, der sehr offen zu seiner Dyspraxie steht. Und ich finde auch, gerade für Eltern, nicht nur für Kinder und Jugendliche, ist das ein tolles Vorbild zu sehen. Hey, der hat diese Diagnose auch. Und hat das damit ja doch relativ weit geschafft und hat sein Fähigkeitenfeld gefunden. Ich finde es auch für Eltern manchmal sehr ermunternd, solche positiven Beispiele zu sehen und aus diesem Mindset rauszukommen, ne, das, was du gerade gesagt hast, diese Diagnose ist jetzt das Ende der Welt. Nein, das hilft dem Kind überhaupt nicht. Es hilft mir nicht, hält mich in so einer Ohnmacht. Ich muss, auch wenn das wirklich harte Arbeit ist, für mich und mein Kind schaffen oder für uns und unser Kind schaffen, zuversichtlich nach vorne zu schauen und zu gucken, okay, wie können wir von hier aus jetzt weitermachen? Und genau da würde ich abschließend gerne einmal anknüpfen. Du hast es gerade schon erwähnt, diese Kinder haben auch ganz tolle Fähigkeiten. Über die möchte ich sprechen. Denn wir wollen am Ende der Folge nochmal dem Namen dieses Podcasts alle Ehre machen. Ein Kopf voll Gold. Wie würdest du denn diesen Satz beenden? Die besondere Stärke von Kindern mit Dyspraxie liegt vor allem in?
Finde ich schwierig. Also ich erlebe die Kinder als sehr sozial, sehr zugewandt für andere, fürsorglich, hilfsbereit. So auf dieser Ebene sind es wirklich wahre Goldschätze. Aber da jetzt nur eins rauszupicken, nee, das ist mir zu wenig.
Ich finde aber genau diesen Punkt total schön. Und natürlich wissen wir, dass Kinder unglaublich viele Stärken mit sich bringen, ganz egal, was sie sonst noch für ein Päckchen manchmal tragen müssen. Aber den Scheinwerfer mal auf diese Fähigkeit, gerade im sozialen Bereich zu legen, fand ich jetzt sehr, sehr schön und einen guten, gelungenen Abschluss. Ich danke dir, dass du deine Stimme einsetzt und auch hier eingesetzt hast, um über dieses noch viel zu wenig bekannte Thema aufzuklären. Alle Informationen dazu werden wir unten in den Shownotes verlinken. Wenn ihr euch also da weiterführend informieren wollt oder jetzt plötzlich während dieser Folge gemerkt habt, oh, vielleicht ist das hier eine Antwort, die Antwort, nach der ich schon so lange suche bei meinem Kind, dann findet ihr vor allen Dingen auf Anjas Seite ganz, ganz viele Informationen, ein Netzwerk, Austausch. Auch das ist ja unglaublich wichtig, dass man damit sich nicht immer so allein fühlt. Schaut dort also sehr, sehr, sehr gerne vorbei. Und mit dieser Folge enden tatsächlich auch unsere Grundlagenfolgen. Ein sehr würdiger Abschluss, wie ich finde. Die waren ja bisher einwöchig. Die nächsten Folgen, die wir uns oder in denen wir uns Themen widmen, die jetzt querbeet durch die Neurodivergenz gehen, die werden dann alle 2 Wochen kommen. Wir werden zum Beispiel auf neurodivergente Elternschaft schauen oder auf das Sprachenlernen bei autistischen Kindern. Ich hoffe, ihr freut euch darauf genauso wie ich. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gott. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gott.